Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich beginne heute meine Predigt mit einer Quizfrage. Wer war vor Christi Geburt der bedeutendste Mensch auf Erden? Ihr kennt all die Cäsaren, die Könige, die Pharaonen und was es alles so gegeben hat. Ich höre. Ja? Hat da nicht eben jemand gemurmelt, Johannes der Täufer? Das ist die richtige Antwort. Jesus sagt, es sagt nicht ich, und die Behauptung kann ja jeder aufstellen, aber der das behauptet, ist Jesus, und er sagt in Matthäus 11, Vers 11, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist er der Geringste, jeder im Himmelreich ist größer als er. Eigentlich schade, wenn das so ist, weil er sich so sehr bemüht hat. Da kann man sehen, dass es nicht an jemandes Wollen oder Laufen liegt, sondern an Gottes Erbarmen, wenn er als den Größten bezeichnet. Der dritte Adventssonntag ist dieser bedeutenden Person gewidmet. Wir wollen ein wenig seine Biografie von diesem Großen hören. Seine Eltern, eben haben wir schon gehört, sein Vater war Zacharias, ein Priester. Und seine Mutter heißt Elisabeth oder hieß Elisabeth, eine Tante Jesu. Es steht von ihr, dass sie hochbetagt war und dass sie unfruchtbar war und kinderlos. Und wenn jemand hochbetagt war in der damaligen Zeit, dann gehe ich mal davon aus, dass er mindestens so zwischen 75 und 80 Jahren alt war. Und ebenso auch ihr Mann Zacharias. Unfruchtbar und kinderlos zu sein in der damaligen Zeit, das war viel schlimmer, als das heute ist. Aber das persönliche Leiden war wahrscheinlich ganz ähnlich. Zacharias war ein Priester am Tempel. Man kann sagen, nach menschlichen Maßstäben, der Onkel von Jesus, ebenfalls hochbetagt. Ich schätze mal, die Männer sind gewöhnlich etwas älter, das ist so ab 80, reihe ich ihn ein. Die beiden hatten keine Kinder. Aber wir wissen ja auch aus persönlichen Erfahrungen, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Der Engel des Herrn, Gabriel, kündigt der Elisabeth eine Schwangerschaft an, vielmehr dem Zacharias vorher, als er dort im Tempel Dienst tut. Das ist so, wie wenn ich jetzt hier stehe und die Predigt halte oder die Gebete wir halten, da kommt auf einmal ein Engel reinspaziert und nicht irgendeiner und nicht ein Engelchen mit Flügelchen, wie wir sie gerne auf unseren Grabstätten haben oder sonst wo im Winkel in unseren Wohnungen, sondern ein mächtiger Engel, der mächtigste eigentlich, der Engel Gabriel, der vor dem Herrn steht. Und wenn der auftaucht, da gehen wir in die Knie. Manchmal fallen die Menschen sogar um. Der sagt dem Zacharias an, dass er einen Sohn bekommen wird. Und er sagt ihm auch den Namen dieses Sohnes. Und er soll Johannes heißen. Und das heißt auf Deutsch übersetzt, Gott ist gnädig. Und Nomen ist Omen bei Gott, wenn er Namen vergibt. Und wir Eltern manchmal auch. Wir wünschen uns auch was dabei. Und so war der Name etwas Besonderes. Gott ist gnädig. Das war wie in einer neuen Zeit, wo Gott sich als der gnädige und barmherzige Gott zeigen will. Und das durch diesen Johannes. Im Moment ist er noch gar nicht geboren, noch nicht mal gezeugt. Aber das wird ihm schon in die Wiege gelegt sozusagen. Und er soll, so sagt der Engel Gabriel, von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Leute, wir können uns das gar nicht vorstellen. Wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und das sollten wir als Christen irgendwann in unserem Christenleben, dann ändert sich unser ganzes Leben. Dann wird alles nicht schöner, aber lebhafter. die Nähe zu Gott, unsere Gebete, die gehen wie von selbst, die werden frei, wir müssen sie nicht irgendwo ablesen. Die Bibel lesen wir gerne, wenn wir mit dem Geist erfüllt sind und können sie auch deuten. Und wir bekommen Gaben des Heiligen Geistes und wir haben eine Lust zum Gebet und eine Lust auf Gott und eine Lust in die Kirche zu gehen und all diese Dinge, die uns sonst vielleicht Mühe machen würden und die wir vielleicht gerade so, weil wir es gelernt haben, aus Tradition übernehmen. Nun sind wir mit Leib und Seele und dem ganzen Herzen dabei, wenn wir mit dem Geist erfüllt werden. Aber was ist das hier gegen den Johannes, den Täufer? Er war ja von Anfang an dann gleich ein Prophet und der Größte unter den Propheten, wie Jesus sagt. Er stand Gott noch näher, hat ein geöffnetes Ohr, dass er die Stimme Gottes gehört hat, dass er gespürt hat in allen Fasern, wo Gott ist und was er mit ihm will, was Gott mit den Menschen will, welche Botschaft er ihm eingibt, die er den Menschen weitersagt. Ja, und er war sicher in seinem Gebetsleben ein ganz treuer Beter, der nicht nur geplappert hat wie die Heiden, sondern der Gott ganz nahe stand. Und deswegen hat er es auch später als Johannes der Täufer in der Wüste dort ganz gut ausgehalten. Und er hat es auch deswegen ganz gut ausgehalten, weil er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, als es nur Heuschrecken gab und wilden Honig und seine Klamotten am Leib vielleicht schlotterten und ein ganz einfaches Leben führte wie ein Einsiedler. Aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dadurch hat er das alles vermocht und es war ihm keine große Last. Was bedeutet das noch? Seine Eltern sind nach seiner Geburt vermutlich früh gestorben, wenn sie so alt waren, wie ich schätze. Da haben sie nicht mehr allzu lange gelebt, da war er schon als junger Mann, denke ich mal, auf sich gestellt. Er wurde, wie die Bibel sagt oder wie die Theologen das nennen, ein Nazirer. Er lebte asketisch in der Wüste Juda, so wie der andere Prophet, den wir kennen, Samuel. Und noch einer, der noch ein ganz anderes Kaliber war, der Simson, der die Philister erschlagen hat mit Kinnbacken und der ihren Tempel zum Einsturz brachte. Auch das war eine Gabe des Heiligen Geistes, dass er diese Kraft hatte. Der war nämlich auch mit dem Geist Gottes erfüllt und ein besonderer Mensch. Ein Charismatiker par excellence. Gott sehr nahe und geöffnete Ohren. Auch Samuels Mutter Hannah von dem anderen Propheten, die musste auch lange auf ein Kind warten. Und wir haben diesen Jahresspruch, der Herr sieht mich, der Herr hat mich angesehen, der Herr sieht mich. Gott war ihr ganz nahe, trotzdem sie dieses Problem hatte, der Kinderlosigkeit. Und sie hat auch später diesen Schmerz am Altar Gottes Gott geklagt und auch sonst in ihren Gebeten. Und dann hat ihr Gott eines Tages die Schwangerschaft geschenkt. Ja, nochmal zurück jetzt zu unserem Hauptakteur in dieser Predigt, Johannes. Seine Lebensweise, Verzicht und Entbehrung, für uns wäre es kaum auszuhalten. Ich war mal in einer Bruderschaft, der Jesusbruderschaft, da haben wir um Ostern rum drei Fastentage eingelegt oder auch vier und auch zwischendurch mal so eine Aktion gemacht, um uns zu stärken im Heiligen Geist. Leute, das ist mir so schwer gefallen, die paar Tage, ne, mal nichts essen und auf manches verzichten. Ja, für unseren lieben Johannes, den Täufer, war das ein Lebensinhalt. Auch die Kleidung, ich habe es vorhin schon gesagt, ein Mantel aus Kamelhaaren steht in der Bibel und wilder Honig. Wie einen der Honig gerne mag, ist das nett, aber nicht den ganzen Tag und die ganze Woche. Und keine große Abwechslung. Der Engel sagte zu dem Zacharias: Vorweg, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Seinen Namen sollst du Johannes nennen und er wird vor dem Herrn hergehen, im Geist und in der Kraft des Elia und bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungläubigen zu der Klugheit der Gerechten. Ich habe davon schon gehört, dass Kinder, wenn sie den Herrn Jesus annehmen in ihrem Leben, in der Lage sind, durch ihr Leben, durch ihre Veränderung, die sie dann erleben, die Herzen ihrer Eltern zu bekehren, der Väter und Mütter. Habe ich schon davon gehört, das gibt es. Und umgekehrt natürlich auch, wenn wir Eltern mit Gott unterwegs sind und uns entsprechend vom Heiligen Geist leiten lassen, dann werden unsere Kinder eines Tages sagen, Mensch, der Papa, der ist so toll und die Mama auch. Und so wie die mit mir umgehen, vor allem wie die mich lieben und wie sie mir verzeihen, wenn ich Fehler mache, wo haben die das her? Und dann werden sie das hinterfragen. Meine Eltern werden ihnen natürlich auch sagen, wo sie es her haben und sie anleiten im Gebet und im Bibellesen. Und dann werden diese Kinder sich natürlich auch zu ihren Eltern, nicht natürlich, manchmal ist das schmerzhaft, manchmal passiert es nicht oder erst später, aber wenn sie das tun, dann sind wir die glücklichsten Menschen auf der Erde. Und Gott möchte das. Und die, die noch darauf warten und noch darum beten, dass ihre Kinder diesen Weg gehen, die möchte ich hiermit ermutigen. Bleibt dran und sagt das, was ihr heute gehört habt, unserem Gott, dass er genau das tut mit euren Kindern. Johannes, der Täufer, tritt fast zeitgleich mit Jesus in Juda auf, nämlich nicht irgendwann, wann ihm das passt und wann er genug hat von der Wüste, sondern als die Zeit erfüllt war. Gott hat immer Zeiten, die er erfüllt. Und da können wir drehen und machen, was wir wollen. Es passiert nichts, wenn diese Zeiten nicht erfüllt sind. Da müssen wir Geduld haben und auch warten, darauf. Und die Zeit war erfüllt und es war eine echte Zeitenwende wieder mal. Da hat Gott gesagt, es ist genug, wie die da leben, da mein Volk, wie es sich anderen Göttern zuwendet und was dies und jenes noch nebenbei hat außer mir. Ich möchte sie nochmal wieder auf den Weg zurückbringen. Und da kommt Johannes aus der Verborgenheit der Wüste an den Jordan, um zu taufen und zur Umkehr zu rufen. Und wenn ein Mensch ein Leben neu anfangen soll und das auch tut, dann ist eine echte Umkehr nötig. Dann muss man sich vom alten Lebensstil abwenden, wenn diese Zeit erfüllt ist und wir umkehren. Und das hat Konsequenzen. Konsequenzen in unserer Lebensführung. Die Menschen nämlich bekannten namentlich ihre Sünden bei der Ohrenbeichte dort am Jordan. Sonst wurden sie erst gar nicht getauft. Da haben sie dem ins Ohr geflüstert, wahrscheinlich, Johannes, weil es sollte ja neu beginnen. Das und das und das ist im Lauf meines Lebens alles vorgekommen. Das ist ein ganzer Katalog von Sünden. Zähle ich jetzt nicht im Einzelnen auf, aber ich schmeiße unserem Gott hin, wie er mich nachher in dieses Wasser taucht, damit ich abgewaschen und rein werde. Und Johannes legte seinen Finger in die Wunden der Menschen, die zu ihm an den Jordan kamen, um sich von ihm taufen zu lassen. Er geißelte unter anderem die Heuchelei und die Selbstgerechtigkeit. Das sind die schlimmsten Sünden. Heuchelei und Selbstgerechtigkeit. Denn wenn man selbstgerecht ist, dann braucht man Gott überhaupt nicht und schon gar nicht Jesus. Da braucht man nicht das Blut Jesu Christi, das uns reinmacht und den Leiden am Kreuz, das er für uns auf sich genommen hat, das braucht man da nicht. Da ist man wie ein Heide. Und ein Beispiel von dem, was er da zu sagen hatte: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe, eine neue Zeit, Zeitenwende. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, die Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht gerade seine Straßen. Da ist mir vorhin eingefallen, als die Linda die Begrüßung gemacht hat, bereitet dem Herrn den Weg. Ihr habt es auch bestimmt schon mal gesagt, wenn so Windräder aufgestellt werden. Und bevor sie aufgestellt werden, irgendwo in der Pampa, muss man erstmal einen Weg bereiten, damit der LKW, der Tieflader mit diesem Riesengerät überhaupt hinkommt. Da muss man Schilder wegmontieren und was weiß ich nicht alles aus dem Weg räumen. Und dann kann man dort das Windrad aufstellen und dann gibt es Energie und Strom und neue Kraft. Bereitet dem Herrn den Weg, macht gerade seine Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend kamen zu ihm heraus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Was für eine Bewegung, ne? Was für eine Erweckung, dass die von ganz Judäa, aus dem ganzen Land und von Jerusalem, aus der Hauptstadt, da hingekommen sind und irgendwie hat sich das rumgesprochen. Da hat Gott dafür gesorgt, dass die Leute einen inneren Antrieb bekamen, um dorthin zu gehen. Haben dann nicht vielleicht lange überlegt oder auch nur kurz, haben dann von den anderen gehört, wie sie sich haben taufen lassen und wie sozusagen die Sünden mit dem Dreck weggeschwommen sind aus ihrem Leben. Das haben sie zeugnishaft erzählt. Und so hat sich das wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Und die Leute bekamen Lust, an den Jordan zu kommen und sich taufen zu lassen. Als Johannes aber sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe Botschaft. Ja, wenn man da nur hingeht, um gesehen zu werden oder weil es die anderen von einem erwarten, diese Dinge tut, diese frommen Sachen alle, dann nützt es gar nichts. Sondern da bleibt am Schluss, wenn man nicht echt ist und aufrichtig, bleibt einem am Schluss nur das Gericht Gottes übrig. So ist das. So steht es hier geschrieben und so ist es auch. Johannes tadelte auch den Tetrarchen. Das ist einer der drei Könige von Juda, von Israel. Wegen Herodes, den Herodes wegen Herodias, der Frau seines Bruders. Der hat nämlich die Frau seines Bruders ausgespannt und hat seine eigene Frau verlassen und hat mit ihr so eine Art wilde Ehe angefangen. Und wegen aller Schandtaten, die er verübt hatte. Herodes fügte zu allem noch dies hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis werfen ließ. Also er hat auch keinen Respekt gehabt vor den Sünden des Königs. Der Auftrag, den er von Gott hatte, war ihm wichtiger. Er hatte keine Kompromisse eingegangen, sondern hat das wunderbar ins Licht gestellt, damit auch der Herodes die Chance hatte, seine Schuld einzugestehen und zu sehen. Ich lese den Predigttext, Matthäus 11, Vers 2 bis 10. Aber Johannes, als er im Gefängnis saß, der Herodes hat ihn nämlich dann gleich einsperren lassen, dass er ihm das vorgehalten hat. Und als Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr gehört und habt und gesehen habt. Nämlich Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ja, der Herodes hat den Johannes ins Gefängnis werfen lassen. Das war schlimm damals, schlimmer als heute. Und dann hat er natürlich seine Zweifel gehabt. Mensch, jetzt habe ich mich so eingesetzt. Jetzt habe ich in der Wüste gelebt, war asketisch und habe die ganzen Menschen getauft am Jordan. Und dieser Jesus, von dem die Rede ist, ist er denn nun der Messias? Ist es nun der, auf den generationenlang die Menschen in Israel gewartet haben, der sie befreit und freisetzt von allen möglichen Herrschern und der als ihr Gott offenbar wird? Und ist er das? Ist das Jesus? Also er hatte Zweifel. Und das kann man gut verstehen. Und da kann man nicht beschwichtigen mit frommen Worten und die so einen Menschen nur damit begegnen, sondern Jesus macht es konkret und sagt: Guck mal, Jünger, was ihr seht und hört, was wir erlebt haben zusammen in den Jahren, die Tatsachen, die erzählt mal dem Johannes den Täufer. Und dann sind seine Jünger, die Jünger des Johannes, der hatte nämlich auch welche, der hat nämlich in der Wüste nicht alleine nur gelebt, sondern die Jünger geschult, damit sie auch in der Lage waren, so auf Gott zu hören wie er. Und diese Jünger, die er um sich gesammelt hatte, hat er zu Jesus geschickt. Und das war eben der Text. Ich habe mich lange mit Johannes beschäftigt, habe gar keinen Zugang gehabt zunächst und habe mich damit gequält und habe so viel Mühe gehabt mit diesem Text, dass ich morgens um 4 aufgewacht bin an einem Sonntagmorgen, immer auch im Gebet: Herr, zeig mir doch, was ich den Menschen heute sagen soll, damit sie auch von deiner Ehre etwas mitnehmen und von deiner Größe, von deiner wunderbaren Kraft, und dass es sich überträgt, dein Heiliger Geist, auch auf uns, und wir auch munter und fröhlich werden. Und am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr, ich stehe dann normal nicht auf, bin ich aufgewacht. Die Predigtvorbereitung hat mich umgetrieben, also habe ich mein warmes Bett verlassen und habe die fließenden Gedanken aufgeschrieben. Und es wurde keine Predigt wie üblich mit dem gängigen Aufbau Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Ist sowieso nicht mein Ding. Ich lebe immer von der Inspiration. Und es wurde eine Predigt von Fragmenten. Sie wissen, was das ist, Bruchstücke. Ne? Und solche Fragmente sind heute der Inhalt von dem zweiten Teil. Und meine Frau hat Fragmente, die in meinem Leben waren, ein Stück meiner Biografie, in ein Gipsbett gelegt und sie zusammengeformt. Und das Ganze war dann keine Fragmente mehr, immer noch, aber es nannte sich dann positiv ein Mosaik. Ein Mosaik, ein Stück meines Lebens hängt bei uns zu Hause an der Wand. Ich hätte es gerne mitgebracht, aber ich wollte nicht so viel mitschleppen. Aus Fragmenten besteht auch mein Leben. Ehrungen und Brüche sind die Grundstruktur. Und das auch noch zu eurem Trost, als ich schon längst Jesus nachfolgte und Christ war. Erst mit den Jahren wurden durch Gottes Gnade die Schatten ausgewetzt. Meine Predigten sind immer auch Erzählungen und Zeugnisse von dem gewesen, was ich erlebt habe. Also am frühen Sonntagmorgen wachte ich mit der Frage auf, die auch Johannes der Täufer den Jüngern stellte, die ihn im Gefängnis besuchten: Bist du der Messias, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und ich kann euch versichern, und ich bin dessen gewiss, er ist es. Jesus ist es. Gibt es denn sonst einen, der Tote auferweckt, Besessene und Sünder befreit, Kranke heilt, Geächteten ihre Würde zurückgibt? Es sind diese Zeugnisse von Augen- und Ohrenzeugen, welche die dem angefochtenen Johannes wieder gewiss machen. Tatsachen, die die Jünger selbst mit Jesus erlebt haben. Er hat vielen geholfen, auch mir. Ich kenne Selbstzweifel gut. Doch heute weiß ich, wir brauchen keinen anderen Heilsversprecher als Jesus. Keine Gesundheit, Apostel, keine Esoterik, keine Beauty, Schönheitsfarmen, Reichtum und obendrauf das ewige Leben auf Krankenschein. Das brauchen wir nicht, wenn wir Jesus haben. Schön, dann können wir das alles auch noch kriegen, aber Jesus ist das Eigentliche. Viele umwerben uns in unseren Tagen, aber nur in dem einen ist das Heil, und es ist kein anderer Name gegeben unter dem Himmel, in dem wir selig werden, als in dem Namen Jesus. Das hat Paulus den Römern gesagt, in der Apostelgeschichte. Wir brauchen keinen anderen Namen. Das war seine Verkündigung. Er hat selber auch erlebt, wie Jesus ihn rausgeholt hat aus dem alten Denken und aus dem alten Tun und ihm ein neues Leben geschenkt hat. Mit dieser frohen Botschaft kann auch Johannes der Täufer leben und sterben. Er weiß jetzt, sein kurzes Leben, vielleicht 32 oder 33 Jahre alt, etwas mehr als bei Jesus, sein kurzes Leben war nicht umsonst. Was würde uns Hoffnung geben, wenn wir einmal in Anfechtung und Zweifel geraten? Es sind die barmherzigen Heilstaten, die Jesus in unserem Leben getan hat und die unseren Glauben stärken. Und der Antrieb des Heiligen Geistes, wenn wir auf unserem Lebensschiff wieder einmal Flaute herrscht. Seine Zusagen, die er uns je und dann in unsere Fragen hineingibt, in unsere Zweifel. Seine Zusagen und Verheißungen, kleine Verheißungen, größere, hat jeder Mensch in seinem Leben schon mal von Jesus und von Gott gehört und bekommen. Und da können wir uns darauf zurückbesinnen. Ja, Jesus ist der Messias, der Herr aller Herren, der den Geringen aus dem Staub erhebt und ihn neben die Fürsten stellt. Er ist der Erlöser, der Helfer und der Heiland, der Heilsbringer, nach dem die Menschheit sich sehnt und wie er sich auch uns immer wieder bezeugt hat. Wollte jeder von uns die Wohltaten erzählen, die er durch Jesus erfahren hat, wir würden damit heute nicht zu Ende kommen. Ich habe mir das echt überlegt und hier hingeschrieben. Gibt es jemand, der das mit einem aktuellen Zeugnis bestätigen kann? So, ich glaube schon, ihr traut euch nur nicht. Wenn wir das täten, dann würden wir mit unseren Zeugnissen heute nicht zu Ende kommen. Er ist nämlich gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not zu Ende erbringt. Wenn ich jetzt immer mal wieder Zitate bringe aus Liedern oder Bibelworten, dann ist es genau das, was der Apostel sagt, dass man, wenn man älterer Christ ist, Altes und Neues aus dem Schatz von dem, was man bekommen hat, hervorholen kann. Das tue ich hiermit. Ich hoffe, es langweilt euch nicht. Es sind Fragmente. Lasst mich nochmals in das kalte Schlafzimmer zurückkehren, in dem mir in aller Herrgottsfrühe diese Gedanken kamen. Mit einem Lied aus alter Zeit. Jesu Name nie verklinget, ewiglich bleibt er bestehen. Jesu Name Ruhe bringet, Fried und Freude wunderschön. Wer kennt dieses Lied? Doch einige, ne? Jesu Name 1, da gab es dann auch Jesu Name 2 und 3. Ne, Christina, du nickst. Wir haben das auch schon im Hauskreis gesungen. Aber zum allerersten Mal habe ich das gesungen, als ich im Krankenhaus in Tuttlingen Krankenpflege lernte. Und da war ich der Hahn im Korb im EC-Jugendkreis. Da waren nämlich lauter junge Krankenschwestern. Und dort haben wir das erste Mal dieses blaue Buch Jesu Name nie verklinget aufgeschlagen. Und seit heute ist das in mir drin. Jesu Name nie verklinget. Ja, unser Glaube ist kein Hirngespinst, sondern eine gewisse Zuversicht, sagt der Schreiber im Hebräerbrief. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist in Christus. Und da kommt es drauf an. Wenn ihr ein Haus baut, die meisten von euch haben eins gebaut, ne, da kommt nicht nur die Betonplatte, die wird im Sand versickern, ne, wenn es regnet, sondern da kommen erst noch so Pfeiler rein, was weiß ich, einen Meter tief, und da wird Beton reingegossen, da drauf kommt dann die Platte. Und wenn es ganz gut läuft, dann hat man noch einen richtigen Keller drunter, und dann ist es noch stabiler. Also einen anderen Grund kann niemand legen. Und wenn wir das nicht in unserem Leben haben, dass Jesus Christus die Grundlage ist von allem, also alles nur angelernt ist und nachgeplappert, das reicht nicht. Da saufen wir ab, wenn da das Unwetter kommt. Einen anderen Grund kann niemand legen als Jesus Christus. Und da möchte ich mal den Evangelisten jetzt raushängen. Dass einfach diejenigen, die spüren, das habe ich eigentlich noch gar nicht, diesen Grund. Ich gehe zwar gerne hin, ich finde das sympathisch und die Leute sind auch nett, ein toller Pastor und Pastorin, aber diesen Grund habe ich eigentlich noch nicht, von dem der da redet und die immer reden. Dann lade ich euch herzlich ein, wenn ihr nach Hause geht oder auch hier schon auf eurem Sitzplatz, wer mich anruft in der Not, den will ich erhören, sagt das Wort Gottes. Du brauchst ihn einfach nur anrufen. Herr Jesus, ich habe von dir so Positives gehört. Ich möchte einfach, dass du mein Leben regierst, dass du in mein Herz kommst. Ich möchte mich dir übergeben und ausliefern. Sag das einfach mal. Was meint ihr, was das für eine Wirkung hat? Liebe Gemeinde, auch wir brauchen auf keinen anderen zu warten. In keinem anderen Namen ist das Heil und auch ist kein anderer Name uns gegeben unter dem Himmel, darin wir sollen selig werden, als der Name Jesus. Selig werden, das heißt, dass wir hier nicht vor Glück immer rumhüpfen in diesem Leben, aber dass wir ein tiefes Glück in unserem Herzen haben. Ein tiefes Glück, wie ein Anker, der fest irgendwo im Grund drinne sitzt. Da sind wir festgemacht, das gibt uns Sicherheit, Glaubenssicherheit, und können wir viele Anfechtungen im Leben überstehen. Und das ist das Heil, das Jesus meint. Das ist das Heil, das dieses Wort meint, darin wir selig werden können. Das brauchen wir. Johannes, du Zweifelnder, dein Rufen in der Wüste und dein Leben im Verzicht und der Entbehrung war wirklich nicht vergeblich. Du Herold des Allerhöchsten, der verkündet, dass er kommt und dass er wiederkommt. Ich habe das vorhin gesagt, was ein Herold ist, der sollte das beseitigen, was noch hindert und ist, was am meisten gehindert hat, dass Jesus in das Leben von Menschen kommt, dass sie an ihren Sünden und Bindungen festhalten. Und die haben sie ihm gesagt bei der Taufe. Und fertig war es. Und dann konnten sie neu anfangen. Johannes, Meine Fragmente: Es war an meinem 30. Geburtstag am 01.01.1977 in Latrun in Israel, wo ich 1,5 Jahre gelebt habe, wo mir dieses Lied in den Sinn kam. Kommt her des Königs Aufgebot, die seine Fahne fassen, das freudig wie in Drang und Not sein Lob erschallen lassen. Er hat uns seiner Wahrheit Schatz zu wahren anvertraut. Für ihn wir treten auf den Platz und wo es in Herzen grauet, zum König aufgeschaut. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So, wir müssen das nicht ganz alleine zu Wege bringen mit dem Glauben und mit der Nachfolge und mit dem Christsein, sondern Jesus kommt in unser Leben und fängt was Neues an, kraftvoll, durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und er hört nicht auf, so wie wir oft aufhören, wenn wir was Neues anfangen. Er zieht das mit uns durch. Und wenn wir es sausen lassen, fängt er wieder neu mit uns an. Wir haben alle Chancen, bis wir das Ziel erreichen, weil er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Latrun ist ein Hügel mit einer Kreuzfahrerburg im Westjordanland, ganz nahe bei Gaza, auf dem ich 1,5 Jahre lang eine Aufbauarbeit mit jungen Männern machte. Wir nannten uns damals Jesusbrüder. Dort geht es heutzutage drunter und drüber in dieser Gegend. Da ist der Teufel los und es wird geschachert um das Leben von Geiseln. Auch dort gibt es noch eine Zuflucht für die Geschundenen, die in Angst sind. Denn Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Zu ihm haben Menschen immer Zuflucht genommen in unseliger Zeit. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, spricht der Herr. Und die Zuflucht genommen haben, hörst du es, Johannes? Hört ihr es, liebe Christen? Ich komme bald, ruft Jesus, denn es ist Zeit, es ist höchste Zeit, denn es ist Endzeit. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben für eure verschmachteten Seelen. Kommt her zu mir, denn bei mir ist die Quelle des Lebens. Komm und trinke dich satt. Gott klagt, wenn es um Satttrinken geht, um satt und zufrieden werden und die Bedürfnisse zu stillen, die jeder so hat. Mich habt ihr verlassen, spricht der Herr. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, und habt euch Zisternen gemacht, die kein Wasser geben. Haben wir oft erlebt in unserem Christenleben bisher, dass Menschen noch was Besseres gefunden haben als das Wasser des Lebens. Haben sich Zisternen gemacht, haben sie später gemerkt, das ist eigentlich doch abgestanden und Brackwasser. Das ist kein lebendiges Wasser. Und davon auch ruft Johannes der Täufer zu den Leuten, kehrt um, folgt mir nach, ruft auch Jesus. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Kommt, ja kommt mit Freuden in Gottes Reich hinein. Lasst fahren, was euch hindert, für Jesus macht euch frei. Kommt, werdet unsere Brüder, dass er der Meister sei. Sie merken wieder ein Fragment aus der Jesusbruderzeit. Jesus, ich will dir folgen, wo du auch hingehst. Und Jesus sagt, das ist gut, aber bedenke, wer nicht alles verlässt und sein Kreuz auf sich nimmt, der kann nicht mein Jünger sein. Komm und lass los und folge dem Meister. Nochmals, Fragmente, nehmt es mir nicht übel. Es ist dein Born, der heiliges Blut für arme Sünder quillt. Es macht auch deinen Schaden gut, denn Jesus starb für dich. Dies Blut soll all mein Leben lang, ist all mein Leben lang die Quelle meiner Lust. Bete ich immer, wenn wir das Abendmahl nehmen. Jetzt möchte ich gerne um das erste Bild bitten. So, da haben wir, wie er vielleicht ausgesehen haben mag, Johannes den Täufer. Und die Schrift oben könnt ihr vielleicht nicht lesen, aber das heißt, das Lamm Gottes geopfert für unsere Sünden. Siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt, so steht es in der Bibel. Und er zeigt mit seinem überlangen Zeigefinger da in diese Richtung. Siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt, und unten dieses Schäflein, aus dessen Wunde das Blut in den Kelch fließt, wie bei uns beim Abendmahl. Ohne Blut vergießen gibt es keine Vergebung. Da hilft uns kein Humanismus und kein Eidei-Dei Für unsere Sünde muss bezahlt werden, für kleine und für große. Und bezahlt hat der eine, Jesus Christus, mit seinem Leben und mit seinem vergossenen Blut. Jetzt bitte Bild 2. Und jetzt kommst du.
Wir lesen mit großem Gewinn wieder in diesem Jahr, wie auch im letzten Jahr, das Buch, das Miriam Speckmann geschrieben hat, die 24 Adventsmomente voller Erwartung. Ich finde es ein besonderes Buch, sehr tief an vielen Stellen. Und wie gesagt, wir lesen es zurzeit sehr gerne wieder. Zitat zu dem Thema Bekennen. Ich habe den Eindruck, Jesus hat es ganz bewusst darauf angelegt, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir uns für ihn schämen oder uns zu ihm in seiner Schande bekennen. Denn das Entscheidendste und Wichtigste, was Jesus getan hat, ist zugleich auch das Schamhafteste. Er ist am Kreuz gestorben. Daran haben wir uns so sehr gewöhnt, dass wir gar nicht mehr merken, wie schamhaft das eigentlich war. Doch wer gekreuzigt wurde, der hat nicht einfach nur ein Todesurteil empfangen. Es war zugleich die größte Entwürdigung, die sich die Menschen damals vorstellen konnten. Im Mittelalter hat man Menschen an den Pranger gestellt, um sie öffentlich bloßzustellen. Ein Kreuz ist wie ein Pranger, an dem man nicht nur festgebunden, sondern festgenagelt war. Zudem war man nackt. Während man über Stunden qualvoll erstickte, konnten die Schaulustigen einen begaffen, bespucken und mit ekligen Dingen bewerfen. Im Unterschied zu anderen Hinrichtungsarten wurde Kreuzigung verhängt, wenn einem Verbrecher nicht nur das Leben, sondern auch seine Ehre genommen, wenn er restloser Verachtung und moralischer Vernichtung preisgegeben werden sollte, steht dazu in der Wuppertaler Studienbibel. Sich zu jemandem bekennen zu müssen, der gekreuzigt wurde, bot also allen Grund, sich zu schämen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, um zu verstehen, wie sehr Jesus uns damit herausfordert, ihm nachzufolgen. Und das Zitat aus der Bibel, Markus 8, Vers 34 bis 38 dazu. Dann rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei Schaden an seiner Seele bekommt? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder für meine Botschaft schämt, für den wird es sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt.
Gehört das dorthin, das Kreuz, an die Krippe? In meiner Ausbildung als Diakon haben wir mal so eine Aufgabe im medialen Gestalten gehabt, das mal zu malen oder darzustellen, das Kreuz an der Krippe. Ich kann mich noch gut erinnern, da war die Krippe und vorne hatte ich das Kreuz hingemalt mit Ölkreide. Das gehörte dorthin. Das Kreuz bei der Krippe von Anfang an, wichtig, beim Kindermord in Bethlehem, bei Not und Vertreibung von Jesus, bei Flucht in die Fremde nach Ägypten und später, wie wir eben gesehen haben, sowieso. Hörst du das, Johannes? Dennoch, viele haben seit deinem Rufen die Quelle des Lebens gefunden. Dein Rufen war nicht umsonst. Viele sind durch das Lamm Gottes erlöst, befreit, ihr Schuldbrief ist zerrissen und an das Kreuz geheftet. Welche Zukunft wartet auf die, die diesen Weg gehen? In der Offenbarung Kapitel 7 steht, Und ich, Kapitel 21, Vers 7 steht, und ich sah eine unzählbare Schar und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Wenn man bedenkt, was an Leid in dieser Welt geschieht, nicht nur jetzt in unserer Zeit an Kriegen und Unrecht, sondern auch überhaupt schon in der ganzen Weltgeschichte, dann soll uns das trösten aus dem Trostbuch der Offenbarung, dass Menschen gekommen sind aus der Trübsal und jetzt sind sie gereinigt durch das Blut des Lammes. Es ist eine unzählbare Schar, die seither in den Himmel eingegangen sind, zu ihres Herrn und zu ihrer eigenen Freude. Liebe Brüder und Schwestern, so spreche ich euch jetzt an, was machen wir jetzt mit den Fragmenten und Bruchstücken unseres Lebens? Ist ja nicht nur bei mir so. Ich gehe mal davon aus, dass bei euch auch so Trümmer rumhängen. Und dass es gut ist, wenn einer die einsammelt und wieder ordnet. Meine Frau hat die Bruchstücke sorgfältig gesammelt, habe ich vorhin schon erzählt, und in einen Rahmen gefasst. Und es ist ein Mosaik draus geworden. Und wir sind damit ja noch nicht zu Ende gekommen. Denn Jesus ist ja der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also da kann noch einiges kommen. Es erinnert mich immer wieder an Jesus. Er fügt die Bruchstücke unseres Lebens zusammen und seiner Welt. Er ist unser Heiland, dessen Geburt wir in wenigen Tagen feiern. Und er hat gesagt, kürzlich ein Text in der Losung, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Amen.